Nun, antwortete der braune Ben, es gab mal einen alten Plamm in den Königreichen der Abenddämmerung, der eine Drachenprinzessin geehelicht hat. Meine Großmutter hat mir die Geschichte erzählt. Er lebte zu König Aegons Zeiten.
Zu Zeiten welches Königs Aegon? Hakte Dany nach.
In Westeros haben 5 Aegons geherrscht.
Der Sohn ihres Bruders wäre der 6. geworden, doch die Männer des Usurpators hatten ihm den Schädel an einer Mauer zertrümmert.
5 gab es. Nun, das bringt mich in Verlegenheit. Die Zahl kann ich euch nicht nennen, meine Königin. Dieser alte Plamm war allerdings ein Lord und zu seiner Zeit muss ja ein berühmter Kerl gewesen sein, über den das ganze Land geredet hat. Die Sache war die, bitte Ihre Gnaden um Verzeihung, er hatte einen Schwanz von 6 Fuß Länge.
Die 3 Glöckchen in Danys Zopf klingelten, als sie lachte.
Ich glaube, ihr meint Zoll.
Fuß, wiederholte der braune Ben entschieden. »Wären es Zoll gewesen, wer hätte schon darüber reden wollen, Euer Gnaden?«
Dany kicherte wie ein kleines Mädchen.
»Hat eure Großmutter behauptet, dieses Wunder mit eigenen Augen gesehen zu haben?«
»Nein, das hat das alte Weib nie gesagt. Sie war zur Hälfte ebenesisch und zur anderen kohorisch und ist nie in Westeros gewesen. Also muss mein Großvater es ihr erzählt haben. Ein Dothraki hat ihn umgebracht, bevor ich geboren wurde.«
»Und woher stammte das Wissen eures Großvaters?«
»Vermutlich eines dieser Ammenmärchen, schätze ich.« Der braune Ben zuckte die Achseln.
»Das ist alles, was ich über Aegon ohne Zahl oder die mächtige Männlichkeit des alten Lord Plum weiß, fürchte ich. Am besten schaue ich jetzt nach meinen Söhnen.«
»Tut das«, stimmte Dany zu.
Nachdem der braune Ben gegangen war, lehnte sie sich in ihre Kissen zurück.
»Wenn du ausgewachsen wärest«, sagte sie zu Drogon und kraute ihn zwischen den Hörnern, »würde ich auf deinem Rücken über die Mauern fliegen und dich diese Harpie zu Schlacke schmelzen lassen.
Allerdings würde es noch Jahre dauern, bis die Drachen groß genug wären, um auf ihnen zu reiten.
Und wer soll sie dann reiten? Der Drache hat 3 Köpfe, aber ich habe nur einen.«
Sie dachte an Dario. »Wenn es je einen Mann gab, der eine Frau mit den Augen schänden konnte...« Gewiss trug sie genauso viel Schuld daran. Ständig ertappte sich Dany dabei, wie sie dem Tyroshi verstohlene Blicke zuwarf, wenn ihre Hauptmänner sich bei ihr zum Rat versammelten, und manchmal erinnerte sie sich nachts daran, wie sein Goldzahn glitzerte, wenn er lächelte, daran und an seine Augen, seine leuchtend blauen Augen. Auf der Straße von Yunkai nach Meereen hatte Dario ihr jeden Abend, wenn er ihr Bericht erstattet hatte, eine Blume oder irgendeine Pflanze mitgebracht. Um ihr zu helfen, das Land besser kennenzulernen, sagte er, Wespenweide, Dämmerrosen, wilde Minze, Damenspitze, Dolchblatt, Besenginster, Stachelkraut, Harpiengold. Auch den Anblick der toten Kinder wollte er mir ersparen. Das hätte er nicht tun sollen. Aber er hatte es nur gut gemeint. Und Dario Naharis brachte sie zum Lachen, was Ser Jorah niemals gelang. Dany versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, wenn sie Dario erlaubte, sie so zu küssen, wie Jorah es auf dem Schiff getan hatte. Der Gedanke war zugleich erregend und beunruhigend. Das Risiko ist zu groß. Der Söldner aus Tyr war kein guter Mann, das brauchte ihr niemand zu sagen. Hinter dem Lächeln und dem Scherzen lauerte Gefahr, sogar Grausamkeit. Salor und Prendal waren morgens als seine Gefährten aufgewacht, und abends hatte er ihr ihre Köpfe überbracht. Khal Drogo konnte ebenfalls grausam sein, und kein Mann hat je größere Gefahr verkörpert. Trotzdem hatte sie ihre Liebe für ihn entdeckt. Könnte ich Dario lieben? Was würde es bedeuten, wenn ich ihn in mein Bett holte? Würde ihn das zu einem der Drachenköpfe machen? Ser Jorah wäre wütend, das wusste sie. Aber er hatte selbst gesagt, sie müsse 2 Ehemänner nehmen.
Vielleicht sollte ich sie beide heiraten und es damit gut sein lassen.
Doch das alles waren dumme Hirngespinste. Sie musste eine Stadt einnehmen, und Träume von Küssen und von den blauen Augen irgendeines Söldners brachen keine Bresche in die Mauern von Meereen.
»Ich bin das Blut des Drachen«, mahnte sich Dany.
Ihre Gedanken drehten sich im Kreis wie eine Ratte, die ihrem eigenen Schwanz hinterherjagt. Plötzlich hielt sie die Enge des Pavillons nicht mehr aus. Ich will den Wind auf meinem Gesicht spüren und das Meer riechen.
»Miss Sunday«, rief sie, »lass meinen silbernen Sattel und dein Pferd ebenfalls.«
Die kleine Schreiberin verneigte sich.
»Wie euer Gnaden befiehlt. Soll ich die Blutreiter holen, damit sie euch beschützen?« »Wir nehmen Arstan mit. Ich habe nicht vor, das Lager zu verlassen.«
Unter ihren Kindern hatte sie keine Feinde. Der alte Knappe würde nicht so viel reden wie Belvas und sie nicht so anstarren wie Dario. Der verbrannte Olivenhain, in dem sie ihren Pavillon hatte errichten lassen, stand am Strand zwischen dem Lager der Dothraki und dem der Unberührten. Nachdem die Pferde gesattelt waren, brachen Dani und ihre Begleiter auf und ritten in die der Stadt entgegengesetzte Richtung die Küste hinauf. Obwohl Dani die Mauer nicht sah, spürte sie Meren im Nacken, spürte seinen Spott. Als sie über die Schulter blickte, lag die Stadt da, und die Nachmittagssonne glänzte auf der Bronzeharpie auf der großen Pyramide. Hinter den Mauern würden die Sklavenhändler sich in ihren gesäumten Tokas zurücklehnen, und ein Festmahl aus Lamm und Oliven, ungeborenen Welpen, mit honiggesüßten Haselmäusen und anderen Köstlichkeiten abhalten, während ihre Kinder hier draußen darbten. Wilder Zorn erfüllte sie plötzlich. »Ich werde euch besiegen«, schwor sie. Während sie an den Palisaden und Gräben vorbeiritt, die das Lager der Eunuchen umgaben, hörte Dani grauer Wurm und seine Feldwebel, die eine Kompanie mit Schild, Kurzschwert und schwerem Speer drillten. Eine andere Kompanie badete, nur mit leinenen Lendenschurzen bekleidet im Meer. Die Eunuchen hielten sehr auf Reinlichkeit, das war ihr bereits aufgefallen. Manche der Söldner stanken, als hätten sie sich nicht mehr gewaschen oder die Kleider gewechselt, seit ihr Vater den eisernen Thron verloren hatte. Die Unberührten dagegen badeten jeden Abend, selbst wenn sie den ganzen Tag marschiert waren. Stand ihnen kein Wasser zur Verfügung, benutzten sie Sand, wie es die Dothraki taten. Die Eunuchen knieten nieder, als sie vorbeiritt, und legten die Fäuste auf die Brust. Dani erwiderte den Salut. Die Flut wälzte sich heran.